dinero, moneta,
yeah,
ponga. Moneycracy facts.
Money.
Moneycracy rules the world.
Moneycracy, die Herrschaft des Geldes. Ein Podcast zum Verständnis einer von Geld beherrschten Welt. Von und mit Frederic Liberatou. Herzlich willkommen zum 8. Moneycracy Podcast, in dem wir uns mit Wirtschaftskrisen beschäftigen. Diese begleiten uns gefühlt permanent durch die letzten Jahre und Jahrzehnte. Und weil es tatsächlich so viele gibt, schaffen wir auch nicht alle in einem Podcast. Hier zunächst Teil 1 mit den wichtigsten wirtschaftlichen Krisen bis zur Jahrtausendwende. Aus linken Kreisen kommt schon lange der Befund, das kapitalistische System habe krisenhafte Zuspitzungen schon im konstruktiven Ansatz und könne gar nicht anders, als von Krise zu eilen. Die Urväter der kommunistischen Theorie, die beiden deutschen Philosophen Karl Marx und Friedrich Engels, waren überzeugt, der Kapitalismus würde an seinen eingebauten Krisen zwangsläufig zugrunde gehen. Allerdings, wir haben es in dieser Podcast-Reihe öfters erlebt. Ganz so einfach sind die Zusammenhänge und Abläufe in der Wirtschaft nicht. Und die Vorhersagen von Krisen und drohenden Untergängen haben sich als sehr unzuverlässig erwiesen. Auch zahlreiche Grundannahmen volkswirtschaftlicher Theorien stehen nur auf recht wackeligen Beinen und können bei genauer Betrachtung nicht viel mehr als manche Phänomene im Nachhinein einigermaßen plausibel klingend zu beschreiben. Also, was sind eigentlich Wirtschaftskrisen? Dass es nicht immer nur bergauf gehen kann, ist eine uralte Erfahrung, die schon im Alten Testament in der Geschichte mit den 7 fetten und den 7 mageren Jahren ihren symbolischen Ausdruck findet. Damals ging es um Ernährung. Und das weist darauf hin, dass bis vor etwa 200 Jahren Wirtschaftskrisen ausnahmslos Agrarkrisen und damit Ernährungskrisen waren. Die Menschen waren über viele Jahrhunderte den Zufällen des Wetters und anderer Naturbedingungen ausgesetzt. Dabei blieben viele Krisen regional begrenzt, konnten aber, wie zum Beispiel die letzte große weltweite Hungerkrise 1816 bis 1818, durchaus globale Ausmaße annehmen. Damals war der Ausbruch des indonesischen Vulkans Tambora und die dadurch weltweit verminderte Sonneneinstrahlung die Ursache für die dann ebenfalls weltweite Ernteausfälle. Kommen wir zur ersten großen Wirtschaftskrise im modernen Sinne, also einer Krise, die nicht agrarisch ausgelöst ist. Sie ereignete sich 1857. HörerInnen werden sich an frühere Podcast-Folgen erinnern. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts begann der Welthandel und die Finanzwelt moderne Formen und Ausmaße anzunehmen. Aktiengesellschaften und Börsenplätze wurden in den führenden Staaten eingerichtet und sorgten durch ihre Vernetzung für positive, aber auch leider negative Kopplungseffekte. Deshalb konnten gravierende Probleme an einem Finanzplatz sehr schnell alle anderen anstecken. Die gegenseitige Abhängigkeit war zu diesem Zeitpunkt bei weitem nicht so ausgeprägt wie heute, aber sie genügte für die erste Weltwirtschaftskrise in unserer Geschichte. Die Hintergründe dieser Krise waren, wie auch in späteren, nicht monokausal, sondern vielfältig. Ein Hauptfaktor bildete jedoch offensichtlich der damalige Eisenbahnboom in den USA. Die kostspielige Erschließung des Kontinents über Eisenbahnen wurde durch Investoren und Risikokapital ermöglicht. Der Boom führte, wie auch in einigen der späteren Zusammenbrüchen, zu spekulativer Übertreibung und es bedurfte dann lediglich nur noch eines auslösenden Moments, um das Kartenhaus zum Einsturz zu bringen. Die fallenden Kurse in New York und Boston schlugen auf London, Hamburg, Wien und so weiter durch. Bereits an diesem frühen Ereignis lassen sich bestimmte Muster erkennen, die sich auch in späteren Krisen wiederfinden. Erstens, Grundlagen für starke Zusammenbrüche sind Fehlentwicklungen und spekulative Übertreibungen über eine längere Zeit. Zweitens, Oft durch relativ unbedeutende Auslöserereignisse kommt es zu einem Zusammenbruch der überhitzten Kurse. Drittens, schnell erfolgt eine Ansteckung anderer Finanzplätze und eine meist weltweite Ausbreitung, teils aus psychologischen Gründen, teils aus echter Vernetzung. Viertens, obwohl primär zunächst nur einige hundert oder auch tausend InvestorInnen Teile ihres Spekulationskapitals verlieren, weitet sich das negative Geschehen blitzartig auf große Teile der Finanzwelt und recht rasch auch auf die Realwirtschaft aus. Handel und Wirtschaftsaktivitäten, auch weit ab vom eigentlich betroffenen Bereich, also in dem Fall der Eisenbahnbau in den USA, werden in Mitleidenschaft gezogen. Ein bayerisches Brauunternehmen bei Augsburg oder sowas hat nichts mit den Eisenbahnunternehmen in den USA zu tun. Aber dennoch wirkt sich das ebenso auf diese Brauerei aus. Fünftens, teils über indirekte Wirkmechanismen, oft aber hauptsächlich durch die negative Psychologie des Krisenmomentes, werden große Teile der Realwirtschaft geschädigt. In der Folge werden ArbeiterInnen entlassen, Löhne gesenkt, Vorhaben gestrichen. Das alles führt dazu, dass Kaufkraft und Nachfrage in der ganzen Gesellschaft rasch sinken. Sechstens, im Sinne eines negativen Schneeballeffektes werden immer mehr wirtschaftliche Aktivitäten nach unten gezogen, bis schließlich eine Talsohle erreicht ist, von der aus dann eine langsame Erholung einsetzt. Diese erste Finanzkrise 1857 veranlasste übrigens Karl Marx zu seinen Überlegungen, dass die kapitalistische Wirtschaftsweise an ihren eingebauten Schwächen zugrunde gehen würde. Die Vorhersage ist bislang nicht eingetreten und es ist aus unserer Sicht unwahrscheinlich, dass dies im Sinne eines von Marx prognostizierten gesetzmäßigen Ablaufs je so eintreten wird. Dazu aber in einer anderen Podcast-Folge mehr.
In 1873 folgte die nächste Weltwirtschaftskrise, diesmal sowohl ausgelöst im guten alten Europa als auch in den USA. Es handelte sich im Gegensatz zu 1857 nicht nur um eine geplatzte Spekulationsblase, was hauptsächlich auf Deutschland und Österreich zutraf. Gleichzeitig hatte die industrielle Revolution die Produktion so viel effektiver gemacht, dass erstmals in der Menschheitsgeschichte wichtige Produkte, hier vor allem Stahl und Maschinen, in übergroßem Maße zur Verfügung standen. Es folgte daraus eine sogenannte Überproduktionskrise in vielen führenden Industrieländern. Es wurden zu viele Waren hergestellt, die keine ausreichenden Abnehmer mehr fanden. Da hier also neben den geplatzten Finanzblasen auch ein Strukturkrisenmoment vorlag, waren die Folgen der sogenannten Gründerkrise wesentlich langanhaltender und schwerwiegender. Auch dieses Geschehen wurde von Marx noch zu Lebzeiten wahrgenommen und in die marxistische Weltdeutung eingearbeitet. Er ging davon aus, dass es regelmäßig zu solchen Überproduktionskrisen kommen müsse, die letztlich wegen ihrer schwerwiegenden Folgen für die Gesamtwirtschaft nur über Imperialismus und Kriege gelöst werden können. Die in Kriegen in großer Zahl zerstörten Werte und Güter sollten dann die Nachfrage nach den Produkten wieder anheizen und so die Überproduktionskrise beenden, bis zum nächsten Mal. Die kapitalistischen Gesellschaften würden sich in imperialistischen Kriegen so lange gegenseitig zerfleischen, bis sie erschöpft durch die erfolgreiche Revolution des Proletariats abgelöst wurden. Diese Annahme hat sich nicht bewahrheitet. Zwar gab es durchaus immer wieder Störmomente der wirtschaftlichen Entwicklung, die im Sinne von Überproduktionskrisen verstanden werden können, jedoch waren die wichtigsten Folgekrisen bis heute im Kern keine Überproduktionskrisen. Marx konnte nicht vorhersehen, dass es in einem freien Wirtschaftssystem recht gut gelingen würde, immer neue Wirtschafts- und Konsumgüter zu kreieren, die ständig für die notwendige Nachfrage sorgen konnten. Die Überproduktionsproblematik zentraler Wirtschaftsgüter wurde letztlich dadurch gelöst, dass immer wieder neu entwickelte Kernprodukte für einen neuen Wirtschaftszyklus sorgten. Dennoch spiegeln historisch manche Ereignisse die Überproduktionsproblematik wider. So kann das Ende des Nachkriegsbooms in Deutschland 1966 als Überproduktionskrise verstanden werden. Hier war nach zwei Jahrzehnten ständig wachsender Produktion und Effektivitätssteigerung das Konsumbedürfnis der Bürgerinnen an eine Grenze gestoßen und die Rezession 1966 in der BRD folgte tatsächlich weitgehend der Marx'schen Vorstellung. Allerdings war dies keine Weltwirtschaftskrise und sie wurde auch nicht durch einen imperialistischen Krieg gelöst.
'1939, das Ende kann gar nicht ganz genau festgelegt werden, das variiert auch von Land zu Land, kam es zur bisher schwersten Weltwirtschaftskrise, die daher im alltäglichen Sprachgebrauch als die Weltwirtschaftskrise bezeichnet wird. Auslöser war vordergründig ein Börsencrash, mal wieder an der New Yorker Wall Street. Der berühmte Schwarze Freitag im Oktober 1929, der wegen der Zeitverschiebung übrigens ein Donnerstag war. Vorangegangen waren Jahre ausufernder Börsenspekulationen, an denen erstmals nicht nur die kleine Schicht reicher Monetaristinnen teilnahmen, sondern auch viele amerikanische NormalbürgerInnen. Auch in diesem Fall kam es zu deutlich psychologisch motivierten Überreaktionen und Panikverkäufen. Die New Yorker Börsenkurse, damals schon die wichtigste Börsenkurse der Welt, brachen auf breitester Front massiv ein. Das Börsenbeben setzte sich fort und vernichtete weltweit Finanzwerte im bislang ungekanntem Ausmaß. Dies entzog, entsprechend dem oben beschriebenen Muster, auch der Realwirtschaft, also den Unternehmen weltweit, die finanzielle Basis und es kam zu zahlreichen Pleiten, allein über 20.000 Firmen in den USA mussten schließen. Aber der Börsencrash war nur ein auslösendes Moment für diesen wirtschaftlichen Niedergang bisher nie gekannten Ausmaßes, für den in den USA der Begriff The Great Depression geprägt wurde. Denn die Wirtschaft in vielen europäischen Ländern befand sich bereits seit rund 10 Jahren aus dem Gleichgewicht. Genauer gesagt hatten sich zahlreiche Staaten nie von den Folgen und den wirtschaftlichen Verwerfungen des Ersten Weltkriegs erholt. Dies galt nicht nur für die besiegten Länder Deutschland und Österreich, die vor allem unter der Last der überhöhten Reparationszahlungen litten. Auch zahlreiche der neu gebildeten Staaten in Mittel- und Osteuropa kamen nie in eine wirtschaftlich stabile Lage. Letztlich waren allein die USA und bis zum gewissen Grad England sowie Teile Südamerikas interessanterweise in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts in einigermaßen befriedigender wirtschaftlicher Verfassung. Die Golden Twenties, die genoss nur eine schmale Oberschicht, sicherlich nicht die Normalbevölkerung in großen Teilen der Welt. Die USA übernahmen in diesen 20er Jahren große Teile der Weltproduktion an Industriewaren, welche dann die anderen Länder, größtenteils auf Kredit, kauften. Dies schuf eine Schieflage der Wirtschaftskreisläufe, die nicht dauerhaft funktionieren konnte. Der Börsencrash 1929 brachte dieses einseitige System zum Einsturz. Die Warenproduktion in den USA brach ein und der Rest der Welt besaß nun wirklich kein Geld mehr, um Güter in den USA zu kaufen. Die Folge war, dass eine negative Spirale begann, die sich über mehrere Jahre weltweit nach unten bewegte. Die Warenproduktion und der Handel sanken, und die verzweifelten Produzenten versuchten über ständig gesenkte Preise ihre Produkte zu verkaufen. Es entstand eine sogenannte Deflation. Die Preise wurden Monat für Monat günstiger. Was sich aus gerade aktueller Sicht mit unangenehm hoher Inflation erstmal positiv anhört, erwies sich als katastrophal. Denn diese sinkenden Preise konnten nur dadurch erreicht werden, dass die Löhne sanken, dass ArbeiterInnen entlassen wurden und auf staatlicher Seite Sozialleistungen und Investitionen gekürzt wurden. Folglich stand auch gesamtgesellschaftlich weniger Geld zur Verfügung. Die Nachfrage sank immer weiter. Der Teufelskreis nach unten erhielt ständig neuen Nachschub. Wir hatten im letzten Podcast zur Währungsunion erläutert, dass in dieser Situation die Staaten ihre Produkte dadurch preiswerter und damit konkurrenzfähiger
auf dem Weltmarkt anbieten wollten, indem sie abwerteten, also ihre Währung im Außenverhältnis billiger machten. Wie das genau funktioniert, könnt ihr euch gerne im genannten Podcast nochmal anhören. Der Effekt dieser Strategie war sehr kontraproduktiv, denn die anderen Staaten zogen natürlich nach und es entwickelte sich ein Race to the Bottom, also immer tiefer sinkende Geldwerte, und die immer schwächeren Währungen ruinierten die Bevölkerungen, die diese Währungen benutzten, zusätzlich zu den gesamten anderen Schwierigkeiten. Gegenüber diesen sich ständig verschärfenden und verschlechternden Bedingungen fand weder die Wirtschaft noch die Politik damals ein Gegenmittel. Der Welthandel brach um über 70% ein. Zehntausende von Firmen gingen weltweit pleite. Viele Millionen von Arbeitslosen lebten unterhalb des Existenzminimums und letztlich fegte ein aus der schwierigen Situation entstehender Bankencrash 1931 auch noch große Teile des Finanzwesens in den Ausguss. Das Agieren der Politik war größtenteils nicht nur nutzlos, sondern sogar schädlich. Dies wurde am Spezialfall Deutschland besonders intensiv untersucht, da die Weltwirtschaftskrise nach allgemeiner Auffassung der zentrale Faktor für den Aufstieg Adolf Hitlers und die dadurch folgende nationale und weltweite Katastrophe ist. Deutschlands Position in der Krise war durch mehrere Faktoren besonders ungünstig. Erstens, überhöhte Reparationsforderungen hatten seit 1918 der deutschen Wirtschaft jede echte Chance auf eine gesunde Entwicklung genommen. Zweitens, die Erfahrungen der Hyperinflation 1923 hatten im deutschen Bewusstsein Narben geschlagen, weshalb eine vermehrte Verschuldung, um die Krise abzufedern, bei PolitikerInnen wie in Teilen der Bevölkerung abgelehnt wurden. Hört euch bei Bedarf oder Interesse gerne unseren Podcast zur Inflation an. Drittens, das marode deutsche Bankensystem besaß zu wenig Rücklagen und der oben beschriebene Bankencrash 1931 wütete daher besonders unter deutschen Banken, bei dem über 300 Bankhäuser in Insolvenz gingen. Die Politik, und hier stellen wir stellvertretend den Reichskanzler der Weimarer Republik Brüning in den Mittelpunkt, versuchte mit Sparpolitik gegenzusteuern. Dies war genau das Gegenteil dessen, was sich später unter dem Begriff Ausgabenpolitik nach dem britischen Ökonom Keynes als richtig erweisen sollte. Reichskanzler Brüning kürzte Gehälter und Beihilfen, erhöhte Steuern und Abgaben, erfand absurde Dinge wie eine Mineralwassersteuer, um mehr Geld einzunehmen, und verschärfte die Krise in allen Bereichen der Wirtschaft, da der Konsum, die Beschäftigung, die Investitionen und letztlich damit auch die Produktion beständig sanken. Brüning ging, völlig zu Recht aus unserer Sicht, als Hungerkanzler in die deutsche Geschichte ein. Dieses Beispiel zeigt, wie verfehlte Wirtschaftspolitik in Krisenzeiten zu katastrophalen Konsequenzen führen kann. In diesem Fall zu Nationalsozialismus, Holocaust und Weltkrieg. Tatsächlich sahen zahlreiche Gesellschaften in autoritären Staatsausrichtungen die einzige Möglichkeit, mit der existenziellen Krise umzugehen. Da stand Deutschland nicht alleine. Auch Österreich, Polen, Spanien, Portugal, Griechenland, Lettland, Jugoslawien und weitere hatten in den späten 20er und 30er Jahren autoritäre Systeme eingerichtet. Die Handlungsoption solcher autoritärer Führerstaaten beinhaltete einen weitreichenden Zugriff des Staates auf die Abläufe der Wirtschaft und damit auch die Schaffung nationaler staatlicher Beschäftigungsprogramme und nationaler Großprojekte. Diese konnten vor allem das Problem der Massenarbeitslosigkeit, welche zum Beispiel in Österreich 1933 ungeheure 38% betrug, etwas mildern. Der autoritäre Staat konnte also eine Verteilung der Basisressourcen erzwingen und durchsetzen und so die größte Not lindern. Es sei betont, dass die Besitztümer der jeweils existierenden oligarchischen Elite dabei nicht angetastet wurden und das benötigte Geld oft durch Raub von benachteiligten Gruppen und Minderheiten wie Jüdinnen, völkischen Minderheiten, ausländischen Besitzungen und so weiter beschafft wurde. Auch in diesem Bereich stand das nationalsozialistische Deutschland also nicht alleine da, wenn auch hierzulande, das sei auf jeden Fall betont, die Entwicklung besonders krasse und negative Ausmaße annahm.
In den USA neben Deutschland das Land, das am meisten unter der Krise zu leiden hatte, gewann mit Franklin D. Roosevelt ein progressiver Politiker die Macht, der in seiner Wirtschaftspolitik die modernen Ansätze des britischen Ökonomen Maynard Keynes umsetzte. Keynes hatte, wie auch wenige andere mit ihm, die ungünstigen Abwärtszirkel der Krise erkannt und forderte verstärkte Staatsausgaben im Sinne von Großprojekten und staatliche Wohlfahrtspflege. Dies wurde von Roosevelt in einem New Deal genannten Projekt umgesetzt. Der New Deal beinhaltete Großprojekte wie den Hoover-Damm, Autobahnbau in Form der berühmten Route 66 und zahlreiche Beschäftigungs- und Wohlfahrtsprogramme. Es ist interessant festzustellen, dass die autoritären und die liberalen Krisenlösungen in den zentralen Punkten ihrer wirtschaftlichen Interventionen verblüffend beieinander lagen. Beide versuchten, das Nachfragedefizit durch staatliche Stimulation zu reduzieren und die schlimmsten sozialen Folgen durch bisher nie gekannte Beschäftigungs- und Wohlfahrtsprogramme zu mildern. Trotz Ähnlichkeiten in den Wirtschaftsmaßnahmen machte es für die Menschen einen entscheidenden Unterschied, ob sie in einer liberalen Demokratie oder in einem autoritären Führungsstaat leben mussten. Der New Deal ging als progressive Lösung der bislang größten Wirtschaftskrise der Moderne in die Geschichte ein und John Maynard Keynes antizyklische Ausgabenpolitik des Staates bestimmte das Vorgehen in vielen westlichen Demokratien nach dem Zweiten Weltkrieg bis zur nächsten großen Wirtschaftskrise. Ab etwa 1950 begann in den westlichen Industriestaaten eine zwei Jahrzehnte währende Boomphase, die Millionen von Menschen bislang nie gekannten Wohlstand bescherten. Die Gründe für diesen beispiellosen Aufschwung haben wir in früheren Podcasts gestreift und wahrscheinlich machen wir auch noch eine eigene Sendung dazu. An dieser Stelle ist kein Platz für nähere Ausführungen und wir beschränken uns darauf, dass die Party 1973 mit der nächsten Weltwirtschaftskrise zu Ende ging. Der konkrete Auslöser war der Ölpreisschock, als die OPEC als politische Strafmaßnahme den Ölpreis innerhalb weniger Monate verdreifachte. Erdöl war seit langem der wichtigste Energieträger und die gesamte Weltwirtschaft basierte auf dieser preisgünstigen und damals als beliebig verfügbar geltenden Energie. In der Folge wurden nahezu alle Produkte des täglichen Lebens erheblich teurer. Wir erleben Ähnliches, wenn auch nicht so ausgeprägt, aktuell durch den Ukraine-Konflikt. Allerdings muss hier betont werden, dass der Ölpreisschock lediglich den offiziellen Startschuss für die schwere Krise setzte, welche nahezu die gesamte freie Welt erfasste. Es gab wichtige andere strukturelle Fehlentwicklungen, die sich in der langdauernden Rezession auswirkten und die nichts mit der Verteuerung der Energie zu tun hatten. Da ist zum einen das Ende der festen Wechselkurse zu nennen. Diesbezüglich gibt es einen Podcast für die Interessierten unter euch. Der Verlust der festen Wechselkurse destabilisierte die Weltwirtschaft und machte den Verlauf der Krise wesentlich schlimmer. Weiterhin hatte sich die USA über den Vietnamkrieg und eine wenig ausgeglichene Handelspolitik weltweit sehr stark verschuldet. Diese Schieflage der damals absolut zentralen Führungsnation brachte weitere Unruhe in die wirtschaftlichen Abläufe. Letztlich war auch der Superzyklus des seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs immer weiter steigenden Privatkonsums an ein vorläufiges Ende gekommen und die Neuerungen und Produkte für den nächsten großen Zyklus, es war denn die Computertechnik, ließ noch 10 Jahre auf sich warten. So rauschte die Weltwirtschaft in die nächste, ein Jahrzehnt anhaltende Krise.
John Maynard Keynes hatte in seiner Wirtschaftstheorie dargestellt, was in einer solchen Situation zu tun sei. Und viele Regierungen hielten sich auch nach 1973 daran. Allerdings taten die positiven Effekte überwiegend nicht wie erhofft ein. Die Erklärung, wo Maßnahmen nach dem Muster von Keynes in der Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre in den USA so gut funktionierten und dann später bei der Krise ab 1973 nicht mehr funktionierten, ist vielschichtig. Sicherlich kann man feststellen, dass bei der Krise 1973 und folgende, anders als bei der Weltwirtschaftskrise, nicht eine viel zu geringe Nachfrage der Hauptgrund war und daher auch eine nachfrageorientierte Ausgabenpolitik nicht so erfolgreich wirken konnte. Im Gegenteil, im Kernland des Systems, den USA, hatte man einen langjährigen Überkonsum betrieben und sich immens verschuldet. Die Inflation war dadurch bereits angeheizt und explodierte durch die Ölpreiserhöhungen noch mehr. Es galt also keine Deflation wie 1930 zu bekämpfen, sondern eine galoppierende Inflation. Dabei war man mit der besonders ungünstigen Kombination aus steigenden Preisen und schrumpfender Wirtschaft konfrontiert. Ein Zustand, der sich Stagflation nennt. Entsprechend konnten die keynesianischen Methoden nicht effektiv wirken und es war eine Veränderung, eine Modifikation angezeigt. Sicherlich unverändert positiv wirkte die Abfederung der sozialen Härten der wirtschaftlichen Krise, die schon im Interesse der betroffenen Menschen, aber auch um Tendenzen der Verzweiflung und Radikalisierung, wie sie 1930 zu beobachten waren, zu verhindern. Dennoch kann nicht übersehen werden, dass eine der zentralen Ursachen der Krise in den gestiegenen Energiekosten lag und daran konnte keine Nachfrageintervention etwas ändern. Die Weltwirtschaft musste ihre Energiekonzepte umstellen, ein Vorgang, der bis heute anhält, heute unter dem veränderten Vorzeichen des Klimawandels. Ab 1980 gelang schließlich über neue Technologiebereiche sowie über Steuersenkungen und Deregulierungen die Wirtschaft neu zu stimulieren. Eine neue wirtschaftspolitische Schule sah in Verbesserungen der Bedingungen für die Wirtschaft eine zentrale Stellschraube zur Überwindung der Stagflation. Nicht staatliche Nachfrageprogramme, sondern Deregulierung und Abbau der sogenannten Staatsquote, also der wirtschaftlichen Aktivität des Staates selbst, sollten die Lösung bringen. Das keynesianische Modell war von der neoliberalen Schule nach Milton Friedman abgelöst worden. In den USA konnte Ronald Reagan mit solchen neoliberalen Impulsen Erfolge erzielen. Gleichzeitig führte Margaret Thatcher mit ganz ähnlichen Ansätzen England in eine 20-jährige Rosskur, welche die Briten endgültig aus der Liga der führenden Industrienationen herauskatapultierten und die Arbeitslosenrate gegenüber den Vorjahren mehr als verdoppelte. Wir sehen also, die Wirksamkeit der neuen neoliberalen Schule war nicht immer grundsätzlich gegeben. Die Theorien, Zielsetzungen, Erfolge und Misserfolge des neoliberalen Wirtschaftsmodells müssen wir bei passender Gelegenheit, denke ich, nochmal in einem eigenen Podcast betrachten. Für heute schließen wir mit der Feststellung, dass die komplexe Wirtschaftskrise der 70er Jahre nur durch langwierige Anpassungsprozesse überwunden werden konnten, welche teils radikale wirtschaftliche Transformationen erforderte. Dies wird besonders darin sichtbar, dass sich Großbritannien, das Mutterland der industriellen Revolution, in der Krisenanpassung von großen Teilen der Industrieproduktion verabschiedete und im Wesentlichen zu einer Dienstleistungsgesellschaft wurde. So, wir enden hier. Ihr seht, der Kapitalismus hat viele Krisen mit unterschiedlichen Schwerpunkten zu bieten. Im nächsten Podcast werden wir uns mit dem aktuellen Jahrtausenden und damit auch den aktuellen Krisen beschäftigen. Wenn euch der Beitrag gefallen hat, dann abonniert den Kanal, dann bekommt ihr den nächsten Podcast, der ja eine Fortsetzung dieses ist, direkt in euren Feed. Und wenn ihr auf eurer Seite die Möglichkeit habt, ein Like dazulassen, sind wir darüber auch nicht böse. Und sonst informiert doch eure Freundinnen, dass es diesen Podcast gibt. Vielleicht interessiert die das auch. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Am Mikrofon verabschiedet sich Frederik Liberatou, der verantwortlich für die Sendung und auch für die Musik zeichnet. Ich wünsche euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Diese Sendung enthielt Musik, die von Frederik Liberatou unter Verwendung von Groovepad gestaltet wurde. Groovepad ist bei Google Play und im Apple Store erhältlich. Die auf diese Weise kreierte Musik ist
GEMA-frei und royalty-free.